Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die sich zuspitzende Lage im Iran beschäftigt uns auch heute im Fazit. Je mehr Informationen wir von gut vernetzten Exil-Iranerinnen bekommen, desto komplexer wird das Bild. Dann gibt es einen spektakulären Wechsel in der Medienbranche. Helge Fuest, der zweite Chefredakteur von ARD Aktuell und Chef und Moderator der Tagesthemen, der wechselt zum Springer Verlag. Das ordnen wir ein. Wir schauen auf neue Kinofilme dieser Woche und erinnern an den Ex-Kommunarden und Autor Ulrich Enzensberger, der mit 81 Jahren gestorben ist. Eine wichtige Stimme der 68er-Bewegung.
Es ist doch auch diese historische Situation gewesen. Wenn tatsächlich insgesamt in der Gesellschaft dieses Gefühl plötzlich entsteht, so kann es nicht mehr weitergehen. Es ist unmöglich, ja. Was die herrschende Klasse oder wie man das auch immer nennt, was sie auch immer machen, man nimmt ihnen nichts mehr ab. Sie sind unglaubwürdig geworden.
Gefühlt gibt es eine große Solidaritätswelle mit den Menschen im Iran, die bei den anhaltenden Protesten gegen das Mullah-Regime einmal mehr ihr Leben aufs Spiel setzen. Mit Blick auf die Realpolitik der Europäer müsste Solidarität aber doch anders aussehen. In einem offenen Brief an die Bundesregierung und die Öffentlichkeit in Deutschland fordern politische Aktivistinnen und Prominente aus der Kulturszene unmittelbares Handeln, damit nicht noch mehr Menschen sterben, in Gefängnisse verschleppt werden oder von Deutschland aus in den Iran abgeschoben werden. Eine der Initiatorinnen dieses offenen Briefs ist die Deutsch-Iranerin Daniela Seperi. Sie arbeitet als Social Media Coach, ist Poetry Slammerin und seit vielen Jahren in der Exilopposition aktiv. Guten Abend, Frau Seperi.
Guten Abend.
Das autoritäre Regime im Iran hat ja seit Tagen das Internet abgeschaltet. Die Staatsmedien drohen damit, dass das auch noch länger anhalten könne, 1-2 Wochen. Die Justizbehörden haben Hinrichtungen angekündigt. Informationen dringen aber nur bruchstückhaft in die Welt und können eben auch schwer verifiziert werden. Was haben Sie, Frau Seperi, heute Neues gehört?
Ja, sehr viel mehr Neues nicht. Mittlerweile ist es möglich, seit gestern, dass teilweise zu bestimmten Uhrzeiten Menschen mit dem Festnetztelefon aus dem Iran ins Ausland telefonieren können, immer nicht sehr lange. So kamen noch einmal einige mehr Nachrichten bei uns an, die im Grunde noch mal bestätigen, das, was wir bislang gesehen haben, nämlich, dass da gerade ein Massaker stattfindet. Jemand sagte, dass die Bilder, die wir sehen und die Zahlen, die wir hören, dass das nicht mal ein Bruchstück dessen ist, wie das tatsächliche Ausmaß ist. Jemand aus Karaj hat mir erzählt, dass er heute Morgen rausgegangen ist und die Straßen waren voller Blut. Leichensäcke häufen sich. Es wird wahllos, sobald es dunkel wird, in Karaj beispielsweise auf Menschen geschossen, die auf der Straße sind. Also das Regime geht mit aller Härte und mit aller Brutalität gegen die Menschen vor.
Darüber hinaus sollen über 10.000 Protestierende in Gefängnisse verschleppt worden sein. Das zeigt ja auch, was für ein Apparat da bereitsteht, um solche Masseninhaftierungen von jetzt auf gleich in die Tat umzusetzen.
Absolut. Wir kennen das ja schon von beispielsweise der Frau Leben Freiheit Bewegung im Jahr 2022. Da wurden auch Zehntausende festgenommen und vor Schauprozesse sehr viele gestellt, Dutzende auch hingerichtet. Und was jetzt aber neu ist, ist, dass der Chef der Justiz angekündigt hat, gegen alle Protestierende sie schnell zu verurteilen und ja auch die Todesstrafe zu stellen und anders als 2022 keine Gnade walten zu lassen, wo ich mich frage, bei den vielen Hinrichtungen, die wir nach der Protestwelle 2022 gesehen haben, wenn das seine Gnade gewesen sein soll, in Anführungsstrichen, was steht dann denen bevor, die jetzt festgenommen worden sind?
Die Zahlen der Ermordeten, die schwanken sehr stark. Inzwischen wird von 12.000 Toten gesprochen. Halten Sie diese unfassbare Menge für wahrscheinlich?
Eine Person aus Teheran, die es geschafft hat, gestern Abend anzurufen, hat gesagt, dass diese Zahl ein Witz ist im Vergleich zu dem, was passiert. Ich befürchte tatsächlich, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, dadurch, dass das Ausmaß der Brutalität etwas ist, was wir bislang noch nie gesehen haben. Also das sind Bilder, die wir gesehen haben, sind wirklich überfüllte Leichenhallen. Auf den Friedhöfen ist eine katastrophale Situation. Eine Frau aus Teheran hat versucht, in einem Anruf zu erklären, wie die Lage auf dem Beheschte Sacharow-Friedhof in Teheran war. Und sie konnte nur weinen. Und dann ist das Telefonat auch nach 10 Sekunden abgebrochen. Also es ist auch für die Menschen im Iran nicht mal in Worte zu fassen, was da gerade passiert.
Sie fordern in Ihrem heute unter anderem im Berliner Tagesspiegel veröffentlichten offenen Brief Solidarität mit der Freiheitsbewegung im Iran. Zu den Mitunterzeichnerinnen gehören zum Beispiel die Schauspielerinnen Bibiana Beglau und Katja Riemann, die Aktivistinnen Luisa Neubauer und Düzen Tekal. Was fordern Sie konkret von der Bundesregierung?
Wir fordern von der Bundesregierung konkret, dass sie sich an die Seite der Menschen stellen. Was wir bislang sehen, sind diplomatische Floskeln. Es wird weiter nach Iran abgeschoben. In den letzten Jahren hat die Bundesregierung es erschwert, dass verfolgte Aktivistinnen Zugang zu sogenannten humanitären Visa bekommen. All das legitimiert die Täter. Und wir fordern von der Bundesregierung, ganz konkrete Maßnahmen zu treffen, um Druck auf dieses Regime zu erhöhen.
Was für Maßnahmen?
Ja, beispielsweise kann man in der EU die Revolutionsgarde auf die Terrorliste setzen. Das ist etwas, was die iranische Diaspora-ExpertInnen seit vielen Jahren bereits fordern. Wir haben immer wieder Ausreden gehört, warum das nicht getan wird. Deutschland ist auch nach wie vor stärkster Handelspartner innerhalb der EU für die Islamische Republik Iran. Dieser Handel muss eingestellt werden. Und beispielsweise könnte die Bundesregierung sich auch Maßnahmen überlegen, wie man die Menschen im Iran unterstützen kann, die Internetsperre zu umgehen, wieder Zugang zum Internet zu haben, wie man vielleicht diejenigen unterstützen kann, die gerade heimlich verwundete Protestierende verarzten, weil sie sich aus Angst vor Festnahme nicht trauen, in ein Krankenhaus zu gehen. Das alles wäre mehr, als die Bundesregierung jetzt gerade überhaupt tut.
Gab es eine Reaktion auf Ihren offenen Brief?
Eine große mediale Reaktion.
Ich meine aus der Bundesregierung.
Leider nicht.
Shirin Ebadi, die frühere Richterin und Friedensnobelpreisträgerin, hat heute gegenüber der Deutschen Welle gesagt, sie halte gezielte Militäraktionen gegen Führungspersonen des Mullah-Regimes für möglich. Sie sagt, der Iran befinde sich bereits in einem Krieg, weil er seine Staatsbürger ermorde. Insofern ginge von Militärschlägen anderer Mächte auch keine Eskalationsgefahr mehr aus. Wäre das aus Ihrer Perspektive sinnvoll?
Aus meiner Perspektive nicht. Wir haben das bereits im Juni gesehen beim Angriff Israels. Israel hat auch behauptet, gezielt nur Führungsriegen des Regimes angegriffen zu haben. Wir haben aber gesehen, dass auch das Evin-Gefängnis attackiert worden ist. Politische Gefangene wurden verletzt. Viele ZivilistInnen wurden getötet. Ein Krieg schadet in erster Linie immer unschuldige ZivilistInnen. Aber ich kann verstehen, dass es Teile auch der iranischen Opposition gibt, die so verzweifelt sind, dass sie keinen anderen Weg sehen als ein militärisches Eingreifen. So verzweifelt ist die Lage.
Eine andere Forderung an die Bundesregierung ist ja auch ein Abschiebestopp in den Iran. Thüringen fordert jetzt als erstes Bundesland eine Diskussion über einen bundesweiten Abschiebestopp. Von dort wurde in den letzten 2 Jahren niemand abgeschoben aus Thüringen. Das ist das eine. Das andere ist der Schutz von verfolgten Aktivistinnen, Journalisten und Menschenrechtsverteidigerinnen. Sie haben das eben schon angedeutet. Sie sind ja seit vielen Jahren in der Exilopposition aktiv und haben vor, ich glaube, 4 Jahren sogenannte Patenprogramme ins Leben gerufen, um gefährdete Menschen im Iran zu schützen. Was hat das gebracht und kann das noch fortgesetzt werden?
Genau, also zum Abschiebestopp. Rheinland-Pfalz hat jetzt einen Abschiebestopp verhängt, was ich gut finde. Da müssen auch andere Länder folgen. Ja, bezüglich der Patenschaften, das haben wir vor 3 Jahren nach dem Ausbruch der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ins Leben gerufen, weil es darum geht, dass sich Abgeordnete der verschiedenen Parlamente eben ganz konkret für ein Einzelschicksal, für einen politischen Gefangenen einsetzen sollen. Durch Öffentlichkeit, durch politischen Druck, weil das etwas ist, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Wenn es etwas gibt, was politischen Gefangenen helfen kann, nicht zwingend muss, dann ist es Öffentlichkeit. Und ja, gleichzeitig, jetzt über die Jahre, hunderte Abgeordnete haben Patenschaften übernommen. Unter anderem der damalige Oppositionspolitiker und jetzige Bundeskanzler Friedrich Merz, der damals im Rahmen seiner Patenschaft sehr gute, sehr deutliche Worte für das Regime gefunden hat. Und da kann man ihm jetzt nämlich nochmal seine eigenen Worte vorhalten und sagen, jetzt sind Sie Bundeskanzler, jetzt können Sie all das umsetzen, was Sie damals gefordert haben.
Der Schriftsteller Navid Kermani hat heute in der Süddeutschen Zeitung den großen Mut seiner Freunde im Iran gepriesen und den Kleinmut des Westens voller Scham benannt. Die Filmemacherin Magnas Mahammadi, die selbst im Iran im Gefängnis saß, die betont ebenfalls in der SZ, dass bei der Women Life Freedom Bewegung die Frauen im Mittelpunkt standen. Aber jetzt eben die Betonung nicht auf Women, sondern auf Life liegt, ja, auf Leben, weil auch die Männer auf die Straße gehen und diejenigen sind, die jetzt die Moscheen anzünden, sagt sie. Und hat Hoffnung, dass es dem iranischen Volk diesmal gelingen könnte, wirkliche Freiheit zu erringen. Teilen Sie diese Hoffnung, Frau Seperi?
Ich teile diese Hoffnung auch, dadurch, dass ich immer an das Gute glaube. Ich glaube immer, dass am Ende alles gut wird. So, das ist jetzt der Pathos-Teil. Ich sehe aber auch, dass das Regime sehr mit dem Rücken zur Wand steht, außenpolitisch geschwächter ist als je zuvor mit dem Sturz des Assad-Regimes, aber auch jetzt der Verbündete in Venezuela ist nicht mehr da. Die Hamas ist geschwächt, die Hisbollah geschwächt und keinerlei Legitimation innerhalb der Bevölkerung. Ob es jetzt diese aktuelle Protestbewegung sein wird, die das Regime stürzt, oder eine nächste. Das kann ich nicht sagen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass dieses Regime nicht mehr lange halten wird und dass es den Menschen im Iran gelingen wird, dieses Regime zu stürzen.
In Berlin und anderen Städten gab es auch heute Solidaritätsdemonstrationen. Was kann die Zivilgesellschaft noch tun?
Die Zivilgesellschaft kann sehr viel tun. Alles, was irgendwie Sichtbarkeit schafft, hilft. Denn das Regime möchte durch diese Internetsperre bewirken, dass die Welt nicht mehr sieht, was im Iran passiert, dass die Welt wegsieht, dass die Menschen in Vergessenheit geraten, dass das Regime eben in diesem toten Winkel unsere Aufmerksamkeit morden kann. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und da fängt schon an, indem wir eben auf Demonstrationen gehen, auf Social Media teilen oder auch in unseren Städten, überall, wo es irgendwie möglich ist, Sichtbarkeit zu schaffen, diese zu schaffen. Beispielsweise, wenn jemand einen Café besitzt, da ein Plakat mit beispielsweise Woman, Life, Freedom, Frau, Leben, Freiheit aufzuhängen oder das örtliche Kino zu bitten, einen politischen iranischen Film zu zeigen mit einer anschließenden Diskussion danach. Also alles, was irgendwie Sichtbarkeit dem Thema schafft, hilft den Menschen im Iran.
Die deutsch-iranische Aktivistin Daniela Seperi über die dramatische Lage im Iran. Am kommenden Sonntag diskutiert sie darüber weiter im Rahmen einer Veranstaltung des PEN Berlin. Sonntag um 15 Uhr im Berliner Ensemble und der Vorverkauf der Tickets beginnt morgen früh um 10. Frau Seperi, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Diese Nachricht aus der Medienwelt ist von einiger Brisanz. Helge Fuest, der zweite Chefredakteur der Nachrichtenredaktion ARD Aktuell und Chef und Moderator der Tagesthemen, er wechselt zum Springer Verlag. Heute wurde bekannt, dass Fuest Vorsitzender der Chefredaktionen von Welt, Politico und Business Insider wird. Dass er also eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird in der Medienbranche. Wir wollen das Ganze einordnen mit unserem Kollegen, dem Medienjournalisten Martin Krebs. Guten Abend.
Guten Abend.
Wofür stand Helge Fuest bei der ARD und was ist überhaupt so sein Background?
Ja, zweiter Chefredakteur ARD Aktuell, das heißt eben Chef der Tagesthemen. Er hat die Tagesthemen auch moderiert. Er ist 41 Jahre alt und begann seine Karriere als sogenannter Producer im ARD-Studio Washington. Das war während des Obama-Wahlkampfs 2008-2009. Hat danach sein Volontariat beim NDR gemacht und wurde dann 2013 beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk, Referent des Intendanten Tom Buro. Und das ist eine klassische Sprungbrettposition. Von da aus geht es für viele deutlich weiter nach oben. Das ist auch Helge Fuest gelungen. Er wurde dann Chef von Phoenix, dem Ereigniskanal von ARD und ZDF und 2019 dann eben zweiter Chefredakteur von ARD Aktuell. Er hat es selber bis ganz nach oben versucht. 2024 hat er sich beworben, um Nachfolger von Tom Buro als WDR-Intendant zu werden. Da ist er knapp gescheitert hinter Katrin Fernau. Viele haben es aber nicht als Niederlage gesehen, sondern gesagt, der Mann ist noch jung, der hat noch Zeit. Die Zeit nimmt er sich jetzt nicht mehr. Er wechselt zu Axel Springer.
Dass er die ARD verlassen würde, das war schon einige Tage bekannt, aber eben nicht, welchen Vertrag er neu unterschreiben würde. Wie überraschend ist jetzt dieser Wechsel?
Ja, das ist überraschend. Sie sagen es, eine Woche her ist es, 7 Tage, da kam die Meldung, dass Helge Fuest die ARD verlässt. Er würde vor der Kamera weiterarbeiten, er würde eine Managementaufgabe in einem privaten Medienunternehmen annehmen. Da gab es natürlich viele Spekulationen, wechselt er zu RTL, wechselt er zu Axel Springer. Das wissen wir jetzt, da gibt es jetzt Klarheit. Er übernimmt bei Axel Springer die sogenannte Premium-Gruppe, also die Springer-Marken Welt, Welt am Sonntag, Welt TV, Politico Deutschland und Business Insider. Er übernimmt die Chefredaktion von Jan-Philipp Burgard, übrigens auch ein Mann mit ARD-Vergangenheit, der seinen Posten räumt aus gesundheitlichen Gründen, wie es heißt. Dass Burgard geht, das ist vielleicht die größte Überraschung an dieser Rochade. Nur so ist es nämlich möglich, dass Fuest bei Springer eine wirklich herausragende und gesichtswahrende Funktion übernimmt. Unter Burgard wäre das nur schwer vorstellbar gewesen.
Was ist denn über den Rückzug von Jan-Philipp Burgard noch bekannt?
Jan-Philipp Burgert, der aus gesundheitlichen Gründen geht, wie es heißt. Er selbst erklärte, dass er auf dem Rückflug aus dem Urlaub vor, Zitat, 1,5 Wochen gesundheitliche Probleme gehabt habe. Er sei noch in der Luft behandelt worden und seine Ärzte hätten geraten, beruflich kürzer zu treten. Das erscheint mir zeitlich allerdings eine sehr enge Abfolge. Fuest, wir haben das gesagt, hat seinen Abschied von ARD aktuell vor 7 Tagen bekannt gegeben mit Hinweis auf eine Managementposition in der Privatwirtschaft. Dass Springer und Fuest erst vor einer knappen Woche, also wenige Tage nach Burgerts gesundheitlichen Problemen, Kontakt aufgenommen haben und sich geeinigt haben, das erscheint mir nicht unbedingt plausibel. Ich vermute, dass man da schon länger im Gespräch miteinander war. So aber werden die Abläufe nach außen kommuniziert. Ich bin gespannt, ob wir da in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr erfahren werden, was zu Burgerts Rückzug geführt hat. Er hatte den Chefposten der Premium-Gruppe erst seit Anfang 2025 inne, also noch gar nicht so lange. Und er stand durchaus auch in der Kritik, denn er hatte Welt zu einem Debattenforum ausgebaut mit viel Raum für Meinung, vor allem für konservative Meinung. Manche sprachen auch von Krawall, vor allem bei Welt TV. Außerdem gab es Kritik an Burgerts Führungsstil. Er soll sich wenig respektvoll über das Aussehen mancher Moderatorinnen geäußert haben. So berichtete es vor einem knappen Jahr die Redaktion von Korrektiv. Übrigens waren beide, Burgert und Fuest, mal Referent von WDR-Intendant Tom Buro. Und auch Burgert war für die ARD in Washington. Und beide, Burgert und Fuest, haben ihre Doktorarbeiten zu einem gewissen Barack Obama geschrieben. So viel zu den Gemeinsamkeiten.
Helge Fuest wird also neuer Chef der Weltgruppe. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird sich das publizistisch auswirken?
Ja, Fuest gilt als eher konservativ. Er war in jungen Jahren auch mal Vorsitzender der Jungen Union in Cuxhaven. Allerdings war das vor seiner journalistischen Karriere. Er hatte eine große US-Affinität, durchaus auch eine zu Israel. Damit passt er also in das Haus Springer. Und Springer musste gerade erst den Abgang von Robin Alexander verschmerzen. Das war ein sehr bitterer Verlust als Journalist, als Kopf, als Marke, als seriöses Gesicht von Welt und als stellvertretender Chefredakteur. Allerdings hatte es da offensichtlich eine Entfremdung gegeben, spätestens seit dem hochumstrittenen Elon Musk-Namensartikel, der in der Welt abgedruckt wurde. Es gab umstrittene AfD-Interviews und nicht wenige beobachteten, dass vor allem die Welt hier gezielt versuchen könnte, ein bestimmtes Publikum zu erreichen, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk so nicht erreicht. Dass jetzt ein Mann des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Führung übernimmt, liberal-konservativ, verheiratet mit einem Mann, ob das für ein Ende dieser Strategie spricht, das halte ich zumindest für möglich, denn nach Robin Alexanders Weggang drohte der Welt ein echter Image-Schaden, ein Verlust des seriösen Markenkerns. Und dass der Chef von Springer, dass Matthias Döpfner, hier mit Helge Fuest ein Potenzial sieht, wieder Vertrauen zurückzugewinnen, das ist durchaus plausibel.
Martin Krebers aus unserer Medienredaktion zum Wechsel des Journalisten Helge Fuest von der ARD an die Spitze der Weltgruppe bei Axel Springer. Danke für die Einordnung.
Sehr gerne.
Enzensberger, der Familienname, hatte ja einige bekannte und bedeutende Angehörige, darunter die 4 Brüder. Hans Magnus, der Schriftsteller, Christian, der Anglistikprofessor, Martin, der Besitzer einer Setzerei und Ulrich, der Journalist, Übersetzer und ehemalige Kommunarde. Als letzter der 4 Brüder ist Ulrich Enzensberger, wie mit einigen Tagen Verspätung bekannt wurde, am 11. Januar an seiner Krebserkrankung gestorben. Er wurde 81 Jahre alt. Wir wollen mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger an ihn erinnern. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Bleiben wir doch gleich mal bei der Familienaufstellung. Also, Ulrich war der jüngste der 4 Brüder. Was für eine Rolle spielte der in dem Quartett?
Ja, als Jüngster musste er sich natürlich ein bisschen abheben von den anderen, vor allem von dem berühmten Hans Magnus, dessen Schatten natürlich über allem lag. Und Hans Magnus war ja mit allen Wassern gewaschen, in allen Medien gerecht. Der Bruder Christian war eher ein Nerd, der sich zurückzog in die Bibliotheken und dicke Bücher schrieb. Und der Bruder Martin war eigentlich der redlichste, bodenständigste als Buchdrucker. Und Ulrich war in diesem Gesamtbild eher so ein bisschen der Hallodri.
Der Hallodri Ulrich Enzensberger. 1967 war er Mitbegründer der Kommune 1, einer heute legendären politisch-aktivistischen Wohngemeinschaft.
Es war der sonderbare und eigentlich heroische und auch groteske Versuch, in einer ganz normalen Westberliner Wohnung den Kommunismus zu leben. Also von heute auf morgen zu sagen, wir leben jetzt, als wäre der Kommunismus ausgebrochen. Wobei wir schon einen ganz besonderen Kommunismus im Auge hatten, weil den existierenden, da hätten wir uns ja nur in die S-Bahn setzen und in die Friedrichstraße fahren müssen. Ja? Also den hatten wir dabei nicht im Auge.
Also Humor hat er irgendwie auch. Mit wem hat sich Ulrich Enzensberger denn in dieser Kommune 1 am stärksten verbündet oder auch zerlegt?
Also am Anfang schien das alles klar zu sein und man muss dazu wissen, das ist in der Literaturgeschichte eher eine Randnotiz, dass der am Beginn der Kommune 1 eigentlich der berühmte Schriftsteller Uwe Jonsson stand. Und Uwe Jonsson hatte eine Familienwohnung in Friedenau und eine Arbeitswohnung
ein paar hundert
Meter weiter in West-Berlin, in dem schönen bürgerlichen Stadtteil Friedenau. Und er ging in die USA, wo er 2 Jahre lang lebte und er hat seinen Freund Hans Magnus Enzensberger damit beauftragt, auf seine Wohnung aufzupassen und hatte auch nichts dagegen, dass die Ehefrau von Hans Magnus Enzensberger in die Wohnung einzieht. Was Uwe Jonsson nicht wusste, ist, dass Ulrich Enzensberger sich sofort mit der Ehefrau von Hans Magnus verbündete und mit anderen zusammenzog und nicht nur die Familienwohnung auf den Kopf stellte, sondern auch die Arbeitswohnung. Und das ist eigentlich der Anfang der Kommune 1 und es ist in dem berühmten Roman, einem der berühmtesten des 20. Jahrhunderts, Jahrestage von Uwe Jonsson nachzulesen, wie wegen des Bruders Ulrich die Freundschaft zu Hans Magnus Enzensberger zerbrach.
Mhm. Sah er sich selbst denn als revolutionär?
In jungen Jahren wahrscheinlich schon, aber er war schon auch durchdrungen davon, dass ihn der Name Enzensberger zu dieser Zeit schon schützte. Und er ging ein bisschen über den berühmten Bruder Hans Magnus hinaus, weil er ein bisschen radikaler wurde. Hans Magnus ist im richtigen Moment immer ein bisschen zurückgeschreckt, sich allzu eindeutig festzulegen. Dieses Problem hatte Ulrich nicht. Und die Kommune 1, das war in dieser Zeit noch so eine Art Spaßguerilla. Also diese ganzen Geschichten mit dem Pudding-Attentat auf dem US-Vizepräsidenten Humphrey. Das ist vor allem eine lustige Geschichte, auch wenn gewisse politische Implikationen natürlich dabei sind. Und es radikalisierte sich dann aber relativ schnell nach 1968. Und als Ulrich dann nach München zog, sich den Tupamaros in München anschloss, so eine Art Stadtguerilla, da begann das schon ein bisschen zu kippen. Im Nachhinein hat er das natürlich sehr selbstironisch und souverän dargestellt. Aber es gab so eine Phase, als er dann auch in die KPDML eintrat, in eine der wirklich verrücktesten maoistischen Gruppierungen. Also das ist etwas, was Hans Magnus zum Beispiel nie gemacht hätte, sich so eindeutig zu positionieren. Und da war Ulrich schon eine Zeit lang drauf und er meinte es sehr ernst.
Als Kommunade und Kommunist hat er auch über frühere revolutionäre Bücher geschrieben, über Georg Forster und Georg Herwegh. Was hat ihn mit denen verbunden?
Es lag natürlich in der Zeit. Die Revolution war in aller Munde und es war natürlich auch eine etwas, man muss schon sagen, privilegierte Situation, mit dem Namen Enzensberger dann so diese linksradikalen Themen zu bearbeiten. Und es hat ihm offenkundig Spaß gemacht. Dieses Buch über Georg Forster ist so eine Kompilation aus sehr vielen Texten, die Forster selber hinterlassen hat. Und zum eigentlichen Punkt schritt Ulrich aber vor, als er 2004 seine Geschichte der Kommune 1 niederschrieb. Das ist eigentlich der Gipfelpunkt seiner ganzen Bestrebungen, so im linken Segment sich zu positionieren.
Dieses Buch soll sich zum Teil auch ziemlich lustig und unterhaltsam lesen, aber wie differenziert, vielleicht auch selbstkritisch, hat er darin auf seine Zeit in der Kommune 1 geschaut?
Ja, das ist schon im Jahr 2004. Also da ist ein bisschen Zeit vergangen nach diesen radikalen Haltungen Ende der 60er Jahre. Und es ist ein sehr schön zu lesendes Buch. Es hat so einen Anflug von Selbstironie. Die wunden Punkte benennt er alle, aber er benennt sie in einem Ton, der auch viel mit Hans Magnus gemeinsam hat, dass das dann alles doch nicht so wild gewesen sei und dass es auch ein bisschen lustig gewesen sei. Es ist eine wichtige Quelle für die Kommune 1. Es ist eine wirklich wichtige Quelle für die 68er-Bewegung. Es wird auch sehr im Detail dargestellt, wie die Verhältnisse in dieser Kommune waren, wie die Rivalität zwischen Rainer Langhans, Fritz Teufel vonstatten ging, auch Uschi Obermeier und der Besuch von Jimi Hendrix. Das lohnt sich alles sehr nachzudenken. zu lesen. Und der milde Ton, in dem er das schreibt, wird der Sache vielleicht doch auch im Rückblick am ehesten gerecht. Es ist so eine typische Enzensberger Haltung, die er dann hier an den Tag gelegt hat. Und diese Souveränität spricht schon sehr für ihn. Und es ist auch in der politischen Analyse sehr überzeugend, wenn er schreibt, dass mit dem Amtsantritt von Willy Brandt als Bundeskanzler 1996 die APO eigentlich ihren Zweck erfüllt hatte und dass Willy Brandt eigentlich dem allen den Boden entzog, weil er den Vier-Mächte-Status von Berlin in den Mittelpunkt drückte, dass West-Berlin plötzlich in einer Abstimmung der Alliierten nicht mehr die Frontstadt des Kalten Kriegs war, sondern zu einem Experimentierfeld für alternative Lebensformen werden konnte. Also die Politik von Willy Brandt nach 69, die auch auf dieses Feld West-Berlin eine große Einwirkung hatte, das ist eine der wirklich profunden Analysen, die in diesem Buch auch stehen.
Lohnt sich also auch heute noch zu lesen, Die Jahre der Kommune 1 von Ulrich Enzensberger. Am vergangenen Sonntag ist er mit 81 Jahren in Berlin gestorben. Helmut Böttiger erinnerte an ihn. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Land Brandenburg soll ein Zentrum für jüdischen Film entstehen. Die bundesweit einmalige Einrichtung werde an der Konrad-Wolf-Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg aufgebaut, teilte Kulturministerin Manja Schüle von der SPD mit. Themenfelder sind nach Hochschulangaben die jüdische Filmforschung, Fragen der audiovisuellen Erinnerung und der Bereich Antisemitismus und Film. Die Gründungsveranstaltung ist für den 4. März geplant. Die Literatur- und Musikwissenschaftlerin Julia Kloth wird neue Generalsekretärin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie wird Anfang April die Geschäftsführung übernehmen. Bisher war Kloth künstlerische Leiterin des Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main. Bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung löst sie Rainer Godel ab, der nach 1,5 Jahren Ende vergangenen Jahres aus dem Amt geschieden ist. Der 31. Kleist-Förderpreis für neue Dramatik geht an den Schriftsteller Caleb Erdmann. Der 1991 im Ruhrgebiet geborene Autor wird für sein satirisches Sozialdrama Debritz über einen fiktiven Ort im Osten Deutschlands ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 7. Oktober während der Kleist-Festtage in Frankfurt an der Oder verliehen werden. Frankfurt ist die Geburtsstadt des Dichters Heinrich von Kleist. Die Auszeichnung ist mit einer Uraufführungsgarantie verbunden, die diesmal vom Badischen Staatstheater Karlsruhe übernommen wird. Premiere ist dort am 25. Juni. Der US-amerikanische Cartoonzeichner Scott Adams ist tot. Wie der Sender CNN berichtet, starb Adams im Alter von 68 Jahren. Bekannt wurde er durch die Comics über die satirische Figur Dilbert. Seine Cartoons erschienen weltweit, in Deutschland in der Wochenzeitung Die Zeit. Adams schuf ein ganz eigenes Universum des Büroalltags, sagte der Comicjournalist Andreas Platthaus im Deutschlandfunk Kultur.
Ihn hat interessiert, Scott Adams, wie man das Angestellten-Dasein der Gegenwart auf den Punkt bringt und vor allem natürlich auch kritisieren kann. Wir sprechen da ja über einen Bereich, wo die Computer Einzug hielten in die Büros, wo mehr und mehr die ganzen organisatorischen Fragen wichtiger wurden als das manchmal wirkliche Arbeiten. Das heißt, immer mehr Konferenzen, immer mehr Meetings, immer mehr, auch Entpersonalisierung von Kontakten durch die Computer. Und Dilbert ist so ein Angestellter, der darunter entsetzlich leidet und der darüber wunderbar zynische Bemerkungen macht. Und damit traf er natürlich genau den Geist der Leute, die das erlebten an ihren Arbeitsplätzen.
In den vergangenen Jahren sorgte Scott Adams mit rassistischen Äußerungen für Schlagzeilen. Daraufhin hörten die meisten Zeitungen auf, seine Comics zu veröffentlichen.
Und das ganze Gespräch über den verstorbenen Scott Adams finden Sie im Podcast unseres Popkulturmagazins Kompressor in der DLF-App und im Internet. Uns finden Sie da natürlich auch. Noch sind's gut 4 Wochen, dann beginnt die Berlinale, aber die Neugier ist schon jetzt da. Welche Filme sind stark, welche Stars kommen über den roten Teppich, welche Themen bestimmen das Festival? Heute bleiben wir erstmal bei den Filmen, die an diesem Donnerstag regulär in die deutschen Kinos kommen. Darunter ist ein Berlinale-Wettbewerbsfilm vom vergangenen Jahr. Das beunruhigende Psychodrama Mother's Baby. der Österreicherin Johanna Moder. Und damit beginnt Anke Lewicke ihre Auswahl neuer Filme der Woche. Hallo Anke.
Hallo Britta. Danke.
Im Mittelpunkt steht eine Frau in einer Krise, die Dirigentin Julia. Ihr Leben ist nach der Geburt ihres ersten Kindes aus den Fugen geraten. Warum? Was passiert da genau?
Also Julia und Georg sind ein Bilderbuch-Ehepaar, wie man so sagt. Also beide sind erfolgreich in ihrem Beruf und in hochglänzenden Bildern merkt man aber schon an, dass sie so in einem vorgefertigten Glück leben. Und zu diesem Glück fehlt eben noch das Kind und Julia kann aber nicht schwanger werden, deshalb geht man in eine Klinik. Und diese Klinik hat sowas sehr Bedrohliches, also man hat das Gefühl, da werden eher Experimente gemacht. Hin oder her, Julia wird schwanger, sie bekommt ihr Kind. Bei der Geburt gibt es Komplikationen. Sie kann das Kind erst 24 Stunden später in den Arm nehmen und sie empfindet das Kind von Anfang an als ein fremdes Wesen. Sie kann keine Verbindung aufbauen, auch nicht zu Hause.
Na, bist du der Mama heute schön auf der Nase rumgetanzt? Hä?
Im Gegenteil, ist er immer so still. Und Georg, bitte, kannst du nicht Mama zu mir sagen? Weil ich komme mir dabei so komisch vor. Ich muss dann immer an meine Mutter denken.
Okay.
Ja, und tatsächlich ist das Kind seltsam. Also die Julia kann Symphonien von Schubert hören, der Erlkönig, und das Kind rührt sich nicht. Sie kann das Kind kneifen, es passiert nichts mit dem Kind. Und mehr denkt sie, das ist gar nicht ihr Kind.
Das klingt ja ziemlich nach Horror oder Psychodrama oder beides. Welchem Genre folgt dieser Film? Also kann der noch realistisch gesehen werden oder ist das harte Fiction?
Ja, er kann noch realistisch gesehen werden, obwohl man sich die ganze Zeit fragt, was man da eigentlich sieht. Und das macht auch die Beunruhigung des Films aus. Also es könnte natürlich ein Drama über postnatale Depressionen sein. Also genau diese Ebene hat der Film auch. Also man sieht eine Frau, die ihre Karriere hinterher trauert, die mitbekommt, dass es da eine junge Konkurrentin gibt, die aber auch verzweifelt ist, weil sie keine Muttergefühle entwickelt. Und gleichzeitig nimmt uns die Schauspielerin aber auch mit in ihre Verunsicherung. Also, dass man denkt, da stimmt irgendwas nicht. Was ist mit dem Kind? Und dann muss man an Rosemaries Baby denken.
Ja, der Titel ja auch, ne? Mother's Baby.
Und diese Valerie Leuchenberger spielt das auch so sehr perfide. Also sie ist jetzt nicht die klassische Identifikationsfigur, aber trotzdem geht man mit ihr mit. Also man spürt ihre Angst, auch ihre Trauer und Verzweiflung. Gleichzeitig weiß man aber die ganze Zeit nicht, nimmt sie uns mit vielleicht auch in ihren eigenen Wahn? Sind das alles nur Wahnvorstellungen? Und wie der Film diese ganzen unterschiedlichen Ebenen anspielt und wie man eben über postnatale Depressionen nachdenkt und im nächsten Moment glaubt man, sitzt wieder einem Horrorschocker. Also diese Gratwanderung gelingt im Film sehr gut.
Mother's Baby von Johanna Moder ab morgen in den deutschen Kinos. Auch schon auf Festivals gefeiert wurde das Spielfilmdebüt Madame Kika von Alex Pukin. In München hat dieses Frauenporträt den Hauptpreis als bester internationaler Film gewonnen und in der Jury waren neben anderen die Regisseurinnen Maria Schrader und Eva Trobisch und die haben in ihrer Begründung Folgendes gelobt: die bittersüße Mischung aus Trauer, ökonomischem Kampf und emotionaler Selbstfindung. Ja, was passiert der Heldin in diesem Film? Worum trauert die?
Also wir lernen Kika so mitten in ihrem Alltag kennen, am frühen Morgen. Sie verabschiedet sich von ihrem Freund, bringt die kleine Tochter zur Schule. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin schon auf den Gängen, trifft sie verzweifelte Menschen, die Wohnungen suchen, die Zuschüsse brauchen. Dann sitzt ihr gegenüber eine junge Frau, die auch Hilfe braucht, aber die eigentlich bisher noch nie in Nöten war.
Sie arbeiten schwarz?
Nein.
Wovon zahlen Sie Ihre Miete?
Naja, das kommt drauf an. Ich schlag mich so durch.
Wir sind nicht die Polizei. Also wie?
Ich verkaufe getragene Unterwäsche. Ich sage, ich bin Künstlerin und brauche das Geld für eine Ausstellung. Also halten die Typen sich für Sponsoren.
Ja, und dieser Film ist in Ellipsen erzählt. Also Kika ist eben eigentlich in einer schönen Beziehung. Dann lernt sie einen neuen Typen kennen. Auf einmal gibt es eine Schwarzblende. Sie lebt mit diesem anderen Mann und dem Kind jetzt glücklich zusammen. Dann gibt es einen tödlichen Unfall und sie ist auf einmal alleine, muss aus der Wohnung raus. Und dann denkt sie eben an die gebrauchte Unterhose. Und wir erleben, wie sie anfängt, eine Art Doppelleben zu führen. Einmal die Sozialarbeiterin Kika und einmal die Domina Kika.
Die Jury, das habe ich ja eben schon zitiert, benutzt dieses bisschen künstliche Wort bittersüß, um die Verwandlung dieser Heldin zu beschreiben. Was ist das für eine emotionale Gratwanderung? Gelingt die?
Ja, die gelingt auf alle Fälle und man muss einfach sagen, dass die Regisseurin, sie kommt aus dem Dokumentarfilmbereich, dass sie wirklich ganz unterschiedliche Gefühlslagen so anschlagen kann. Also ist man im Sozialamt, hat der Film mit seiner Handkamera schon was ziemlich Realistisches, Authentisches und dann ist gleichzeitig so, dass er so Momentaufnahmen hat, also wie die Verliebtheit dann erzählt ist, dieser Kika, wie sie sich auf einmal fragt, wie ist es Sex mit einem anderen Mann nach 17 Jahren? Zu haben. Das ist einfach sehr schön erzählt. Und über ihren existenziellen Überlebenskampf vergisst sie dann eben auch ihre Trauer, weil sie muss ja den neuen Job auch lernen. Also es ist ja auch eine Überforderung. Wie demütigt man andere Menschen? Wie schlägt man andere Menschen? Und da das aber alles so aus einer existenziellen Bedrohung erzählt wird, hat der Film, wenn er in dieses Milieu geht, auch gar nicht so was Voyeuristisches oder Klischeehaftes. Das ist eben ein anderer Job, den sie jetzt macht. Und auch hier ist die Darstellerin Marlon Flachon einfach unheimlich toll. Sie hat so ein sommersprossiges Gesicht, so offen, man kann immer in ihre Seele blicken und es bewegt einen dann tatsächlich, wenn sie dann auf einmal ja ihre Trauer zulassen kann, weil sie mehr und mehr ihr Leben wieder in den Griff bekommt.
Anke Lewicke mit zwei neuen Filmen, die morgen in den Kinos starten, Madame Kika und Mother's Baby. Dankeschön.
Tschüss.
Im Januar findet in New York regelmäßig das internationale Theaterfestival Under the Radar statt, unter dem Radar. Mit mehr als 30 Produktionen und 24 Veranstaltern ist es mittlerweile das größte internationale Theaterfestival in den USA. Und dieses Jahr scheint das Interesse nochmal gestiegen zu sein, obwohl die unzähligen Einreise- und Visabeschränkungen der Trump-Regierung den internationalen Gastspielbetrieb ja deutlich schwieriger gemacht haben. Aber der Kurs von Donald Trump ruft nach kritischer Auseinandersetzung. Seine Aussagen vom Wochenende, wonach die schwarze Bürgerrechtsbewegung den Weißen im Land großen Schaden zugefügt habe, ist eines von unzähligen Beispielen. Andreas Roberts berichtet über die Auftaktveranstaltungen.
Los Angeles 1983. Der schwarze Rapper Roger Genver Smith wird nach einem Konzert von einem jungen Mann angesprochen. Er möge dessen Texte, ob er sich vielleicht mal mit ihm treffen wolle. Sein Name? Jean-Michel Basquiat. Der berühmte New Yorker Künstler lebte damals für 2 Jahre in L.A., um in Ruhe zu malen und Ausstellungen vorzubereiten.
He invited me very generously into his studio where he was working.
Basquiat lud Smith in sein Atelier ein und malte, während Smith über Shakespeare und Frederick Douglass improvisierte. Es entstand eine Freundschaft, die bis zum frühen Tod Basquiat 5 Jahre später dauern sollte. Smith wurde später ein bekannter Spike Lee-Schauspieler. In einem einstündigen Spoken-Word-Monolog erinnert Smith an seinen Freund und was es bedeutet hat, in der politischen Atmosphäre der 80er Jahre als schwarzer Mann aufzuwachsen. Seltene persönliche Einblicke in die Biografie dieses einzigartigen Malers, der nur 2 Blöcke vom Theater entfernt an einer Überdosis starb. Das Under the Radar Festival findet wie in den letzten Jahren überall in der Stadt statt. Das Programm entsteht im Dialog mit den DramaturgInnen der Aufführungsorte. Für Gründer Mark Russell ist das Festival ein Stück Hoffnung.
This is the most serious time, the most concerning ever.
Es ist völlig unfassbar, was gerade passiert. Und doch sind die Arbeiten hier in gewisser Weise noch stärker und mutiger geworden. Alles sieht so düster aus, aber bei diesem besonderen Festival findet man viel Licht.
Everything looks so dark, but you'll find a lot of light in this particular festival.
Das Ensemble The Team aus Brooklyn beschäftigt sich mit US-amerikanischer Geschichte und was es bedeutet, gerade jetzt in diesem Land zu leben. Ihr neues Stück Reconstructing, das am Brooklyn College uraufgeführt wird, ist ein Abend wie ein Flickenteppich. Es geht um die schwierige Wiederaufnahme einer Theaterproduktion nach George Floyd, Covid und Donald Trump, um die Dekonstruktion der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die sich Reconstruction nennt, und um eine schwarze Komponistin und einen weißen Perkussionisten, die sich immer wieder fragen, ob sie angesichts ihrer unterschiedlichen Realitäten eigentlich an demselben Tisch sitzen.
Welcome, welcome.
Die sechsköpfige Truppe macht dazu wunderbare Musik, diskutiert, tanzt und entwickelt nicht ohne Ironie die Fantasie einer post-woken Welt, die auf ein Miteinander setzt. Eine Welt, die sich ihrer Vergangenheit bewusst ist. Ein anderer Spielort, das Kierball Center der New Yorker Universität und eine ganz andere Welt. Mario Banuschis Inszenierung Mami, die letzten Sommer beim Theaterfestival in Avignon gefeiert wurde. Der junge albanische Regisseur zeigt eine poetische Meditation zum Thema Muttersein. Der Titel: eine Verschmelzung des Wortes Mutter und Essen. Auf der Bühne eine kleine graue Hütte und eine einsame Straßenlaterne. Der Boden besteht aus Mulch und Sand, über dem Ganzen die Illusion einer Nebelbank. Wie Tänzer bewegen sich die oft nackten Figuren in einem gleichmäßigen, stillen Rhythmus und entwickeln dabei immer wieder starke Bilder. Ein Mann wechselt die Windeln einer alten Frau und füttert sie. Eine Schwangere bringt unter Schmerzen ein Kind zur Welt. Eine Hebamme schüttet weiße Milch in ein Wasserbassin, in dem sich kurz vorher eine junge Frau zu ertränken versucht hat. Immer wieder ertönt eine einzelne Kirchenglocke. Ein junger Mann spielt für seine Mutter auf einer Klarinette. Ein toller Abend, ungewöhnlich aufwendig produziert für ein experimentelles Theaterfestival. Zurück in Brooklyn. In der Lobby des Brooklyn College lässt es sich New Yorks neuer Bürgermeister Soran Mamdani nicht nehmen, dem Festival zu danken, dass es Freikarten ausgibt. 1500 insgesamt. Günstige Theaterkarten, so sagt er, gehören zu seinem Wahlversprechen, die Stadt wieder erschwinglicher zu machen. Menschen hätten ein Recht auf Theater. Darin sind sich der Bürgermeister und die Festivalleitung einig.
Eindrücke vom Theaterfestival Under the Radar in New York, und das geht noch bis zum 25. Januar. Ich habe heute Abend ein paar Mal bei Wikipedia nachgeschlagen, nicht nur, um jetzt ihren 25. Geburtstag einzuläuten. Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau.
25 Jahre sind eine lange Zeit. Das merkt man, wenn Adrian Lobe im Tagesspiegel erinnert, als der Unternehmer Jimmy Wales am 15. Januar 2001 den ersten Wikipedia-Eintrag freischaltete, hießen die führenden Handyhersteller Nokia und Siemens, Facebook und Twitter waren noch nicht erfunden. In der Frankfurter Rundschau feiert Florian Weber den Schwarm und seine reiche Ernte zum 25. Geburtstag. Die Idee hinter Wikipedia ist eine Utopie, schreibt er. Das gesamte Wissen der Menschheit soll allen Menschen zur Verfügung stehen, kostenlos und jederzeit. Spätestens seit der Aufklärung ist das ein Menschheitstraum. Und näher dran an diesem Traum als Wikipedia war seitdem nichts. Artikel gibt es mehr als 65 Millionen Frankfurter Rundschau bzw. mehr als 66 Millionen Tagesspiegel. Darunter, so die Rundschau, Artikel zu Angela Merkel und der Erfindung des Radios. Doch Adrian Lobe erinnert daran, dass das Selbstorganisationsprinzip auch Argwohn und Zweifel weckte. Das Kulturestablishment rümpfte die Nase über das, was aus den Untiefen des Internets an die Oberfläche gespült wurde. Legendär ist der Ausspruch eines früheren Redakteurs der altehrwürdigen Enzyklopädie Britannica, der das Online-Lexikon mit einer öffentlichen Toilette verglich. Man wüsste nie, wer sie zuletzt benutzt habe. Florian Weber schwärmt, das Wort leitet sich übrigens von jenem Schwarm ab, der auf Wikipedia intelligent ist. Gäbe es Wikipedia nicht in der Form, in der es heute existiert, würde wohl kaum jemand daran glauben, dass das Vertrauen in eine Schwarmintelligenz zu einem Ort führt, der in seiner ruhigen Aufgeräumtheit an eine städtische Bibliothek erinnert und nicht wie X an eine Gosse, in der man von Geistern und Menschen gleichermaßen angeschrien wird. Adrian Lobe meint, an Gratulanten wird es auch zum 25-jährigen Bestehen nicht fehlen. ChatGPT ist bestimmt mit dabei. Lobe findet es besonders bitter, dass Wikipedia der Geburtshelfer von KI ist. ChatGPT wurde vor allem mit Texten aus der Wikipedia gefüttert. Und im vergangenen Jahr hatte ChatGPT erstmals mehr Besucher als Wikipedia. Man kann, so der Tagesspiegelautor, Wikipedia nur wünschen, dass die Schwarmintelligenz am Ende über die künstliche Intelligenz triumphiert. Schwarmintelligenz kann im nicht-künstlichen, also im natürlichen Bereich, auch zu interessanten Zielen führen. Zu Penny zum Beispiel. Das beschäftigt Hanno Rauterberg in der Zeit. Ein ganzer Schwarm Schafe fand bekanntlich im unterfränkischen Burgsinn seinen Weg zum Discounter. In der Meldung erkennt Hanno Rauterberg Linderung für eine krisengebeutelte Welt. Denn die Schafe hatten den Supermarkt keineswegs, wie gemeldet, erstürmt, sondern sie waren auf schafische Weise einfach hineinspaziert. Man wusste zunächst auch nicht, was dort eigentlich zu tun sei, stand also ein Weilchen im Kassenbereich herum, eingeklemmt zwischen Sonderposten und Geschenkgutscheinen, schien aber die eigene Ratlosigkeit überhaupt nicht schlimm zu finden. Spätestens da wird der Zeitautor neidisch angesichts von so viel Zufriedenheit, die man auf den Schafsgesichtern sieht. Denn dass es Kreaturen wie diese gibt, die sich nicht drängeln und nicht hetzen lassen, die sich um Fragen des Veganismus, der Zuckersucht, der darmfördernden Ballaststoffe keine Sorgen machen, die sich auch sonst von klima- und machtpolitischen Aufwallungen nur selten gemeint fühlen, dass es also Wesen auf dieser Welt gibt, die ein grundbehagliches, dennoch neugieriges und stets bestens gewärmtes Dasein führen, kann nur als eine Art gelebte Utopie begriffen werden. Also so etwas wie Wikipedia, die Florian Weber in der Rundschau ja auch eine Utopie nennt. Wikipedia vermerkt übrigens, dass Burgsinn Standort eines Füllsenders des Bayerischen Rundfunks ist und ein Markt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Von Penny ist da nicht die Rede, von Schafen auch nicht, aber dann doch davon, dass das Gemeindewappen von Burgsinn das Horn eines Widders zeigt, eines männlichen Schafs. Es bleibt dem Anteil jedes und jeder von uns an der Schwarmintelligenz vorbehalten, sich darauf einen Reim zu machen. Möglichst irgendetwas Wohltuendes.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.